Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Wir feiern heute Pfingsten. Und ich weiß nicht, ob ihr schon so richtig on fire seid. Der Heilige Geist ist ja, wie soll ich sagen, die Taube von oben und das Feuer unterm Arsch der Christenheit. Also da kann ja richtig was gehen. Das ist das Tolle, wir haben es gerade nochmal bewusst gemacht. Ich werde still, ich gebe Raum dem Heiligen Geist, ich werde still vor dir, damit du dein Werk in mir und durch mich tun kannst. Hey, was für ein Vorzug, oder? Da gibt es einen Gott, der Power hat, der einen Plan hat, das legt er in uns, dann können wir losziehen. Nicht nach eigenem Plan, nach seinem Plan. Nicht in eigener Kraft, sondern in seiner Kraft. Was für ein Fest, was für ein Geschenk. Und das möchte ich gern mit euch heute feiern. Und der Henning hat uns, beziehungsweise seine Frau, hat uns ja am Anfang den Bericht davon gelesen, wie der Heilige Geist damals vor rund 2000 Jahren in diese Welt kam. Und seit dieser Zeit, ihr Lieben, gilt ein Doppeltes. Das erste ist, der Heilige Geist ist Realität. Es gibt diesen Heiligen Geist. Und die zweite gute Nachricht ist, du kannst ihn bekommen. Du kannst in diesem Geist leben. Du musst nicht länger vor dich hinkrümeln und denken, woher soll die Kraft für morgen kommen? Der Heilige Geist ist da. Er gibt dir diese Kraft. Du brauchst nur Raum für ihn zu schaffen. Wie das? Wie kann der Heilige Geist wirken? Und wie kann ich ihn an meinen Alltag, auch an die Situation, in denen ich unterwegs bin, ranlassen? Wie kann ich ihn ranlassen, auch an die großen Aufgaben der Gemeinde Jesu? Das ist ja die spannende Frage. Und darum soll es heute Vormittag gehen in dieser Predigt unter der Überschrift Pfingsten. Der Heilige Geist reißt Mauern ein. Und dabei denke ich jetzt nicht in erster Linie an die Mauern, die wir im Vorderhaus so alle eingerissen haben, Mauern aus Stein, Mauern aus Rigips, sondern ich denke dabei an ganz andere Mauern. Es sind auch nicht die Mauern, die vielleicht ja auch berechtigterweise wir so ein bisschen aufgebaut haben als Schutz, weil andere Menschen übergriffig werden oder wie auch immer. Sondern ich denke dabei an zwei andere Arten von Mauern. Die erste, das ist die Mauer zwischen Menschen, die wir vielleicht zu anderen Menschen errichtet haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und die zweite Mauer, das ist die Mauer, die wir vielleicht von uns zu Gott hin schon errichtet haben. Ich spreche erstmal über diese erste Mauer. Vielleicht kennst du dieses Zitat von Friedrich Schiller, das er in Wilhelm Tell sagen lässt, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Ey, und es gibt ja auch echt verkorkste Typen, oder? Es gibt ja wirklich verkorkste Typen. Die haben so seltsame Ansichten. Unter Umständen sind die auch so dermaßen auf Krawall gebürstet. Unfassbar anstrengende Zeitgenossen. Und die gibt's ja, ich sag mal, wirklich so in aller Couleur. Ich habe einfach mal so stellvertretend ein paar, ihr wisst das ja inzwischen, ich mag diese Kartons. Ich habe wieder ein paar Kartons mit und ich toppe es diesmal. Es sind jetzt 15. Sonst hatte ich es weniger. Und ich finde, wir trennen uns ja in der Gesellschaft auch ganz häufig. Wir trennen zwischen links und rechts. Da gibt es die Linken und die Rechten. Ja, und die einen wollen mit den anderen möglichst nicht allzu viel zu tun haben. Aber das ist ja nur so das eine. Es gibt ja dann auch, ich habe das bewusst mal unbeschriftet gelassen, weil ihr vielleicht andere Trennungen im Kopf habt als ich. Aber manche sagt vielleicht ja auch, naja, hier bin ich und da ist meine Frau. Allzu viel verbindet uns nicht mehr. Gibt's ja auch. Oder vielleicht ist es auch so, dass du sagst, naja, das sind wir und das sind unsere Nachbarn. Und die haben einen grässlichen Hund, der kackt immer vor unserer Einfahrt. Mit denen haben wir nichts zu tun. Oder es war ja jetzt 1. Mai, ne? Auf der einen Seite haben wir die Arbeitnehmer und einfach per Definition. Hier sind die Arbeitgeber und die sind schrecklich. Mit denen haben wir als Arbeitnehmer nichts zu tun. Ob die das wirklich sind, ist jetzt nicht so wichtig. Wir haben unsere Mauern. Was gibt's noch? Naja, ich würde sagen, auf der einen Seite gibt's hier natürlich auch die FEG und auf der anderen Seite, da gibt es halt noch den Rest der Christenheit. Meine Güte, muss man nicht so genau kennen. Nicht so wichtig. Und naja, seit Corona habe ich gelernt, es gibt da auf der einen Seite auch Leute, ich sage jetzt einfach mal, die sind dem Staat so ein bisschen zugeneigt und sagen, so ganz schlecht ist das ja auch nicht, was der macht. Und die anderen, die bewegen sich auf Plattformen und sagen, nee, also erstmal ist das alles schlecht, was der macht. Wir können dann immer noch gucken, ob er wirklich was gut macht. Ja, so stehen wir denn da, eingemauert, dazwischen. Und weil das so ist, dachte ich, ich nehme euch mal mit hinein in ein paar Aussagen aus Epheser 2 ab Vers 11. Da heißt es nämlich, vergesst nicht, dass ihr, die ihr keine Juden seid, aufgrund eurer Herkunft Außenstehende wart. Also Paulus unterscheidet hier auch wieder eine Gruppe, außen und drinnen. Die einen waren keine Juden, die anderen waren Juden. Unbeschnitten nannten euch die Juden, die das äußere Zeichen der Beschneidung tragen. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes Israel ausgeschlossen und wusstet nichts von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott, ohne Hoffnung. Also man könnte sagen, zu all dem kam eigentlich noch was obendrauf. Es ist nicht so, dass wir nur untereinander getrennt waren. Wir haben da noch ordentlich was draufgepackt. Wir haben auch nach oben hin dicht gemacht. Zu Gott. Wer braucht den schon? Gott ist doch schließlich die Abkürzung. Guter Opa, total taub. Wer braucht den also schon? Also haben wir uns das nach oben auch dicht gemacht. Paulus sagt, wie es später für die Christen weitergeht. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Zum Glück bleibt es ja nicht so. Aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Durch seinen Tod. Es gibt also Hoffnung. Durch seinen Tod hat er dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet, indem er beide in sich zu einem einzigen neuen Menschen schuf. Er hat sie in einem Leib vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, sodass die Feindschaft ein Ende hat. Er ist gekommen und brachte die Botschaft des Friedens euch, die ihr fern von ihm wart, und den Juden, die ihm nahe waren. Durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Also wenn wir nochmal so unseren Ist-Zustand beschreiben, wir denken, wir sind mit unseren Smartphones, mit der ganzen Welt und mit jedem Einzelnen verbunden, oder? Aber eigentlich haben wir uns eingemauert und isoliert von Gott und Menschen. Das ist das, was Paulus hier feststellt. Es trennt uns so viel von bestimmten Menschengruppen und es trennt uns so viel vom lebendigen Gott. Pfingsten, der Heilige Geist reißt Mauern ein. Und wie so oft fängt das natürlich mit Jesus an. Und darum fange ich an dieser Stelle auch nochmal mit Jesus an, bevor ich über den Heiligen Geist spreche. Jesus reißt Mauern ein, indem er uns Menschen nämlich mit Gott verbindet. Paulus betont in diesem Abschnitt immer wieder, dass Jesus uns Menschen Frieden gebracht hat. Frieden in doppelter Hinsicht. Einmal Frieden zwischen ihm und uns. Und dann aber auch, so beschreibt das Paulus hier in dem Abschnitt, war das die Grundlage dafür, dass Frieden wurde zwischen den Juden, Christen und den Christen von den noch Nicht-Juden. Und die Frage ist, wie hat Jesus uns denn diesen Frieden gebracht? Und darauf antwortet Paulus, indem er den Preis, den dieser Frieden erforderte, persönlich bezahlt hat.
Und Paulus erläutert, wie er das meint. Und dabei wendet er sich zunächst an die Christen in Ephesus und der Umgebung, die keinen jüdischen Hintergrund haben. Er wendet sich also zunächst an, könnten wir sagen, Christen wie uns, die wir vielleicht auch keine jüdischen Wurzeln haben. Paulus ermutigt sie, ermutigt uns, noch einmal darüber nachzudenken, wie unser Leben denn aussah, bevor wir unsere Beziehung zu Jesus eingegangen sind. Ich weiß nicht, wie dein Leben vorher aussah. Das Erste, was Paulus hier sagt, ist, vor unserer Beziehung zu Jesus waren wir genau von diesen Mauern hier umgeben. Die erste, wir waren keine Juden. Also auf der einen Seite ständen hier die Juden, auf der anderen ständen wir. Als Erstes ist, wir sind keine Juden. Wir zählten also nicht zu dem erwählten Volk Gottes, dem Volk Israel, in dem Jesus später dann als Mensch geboren wurde. Und das macht einen Unterschied, einen großen Unterschied für damals und auch wenn uns das heute vielleicht gar nicht mehr so bewusst ist. Aber es macht einen gewaltigen Unterschied. Für diese Menschen gab es damals und gibt es bis heute für die Juden das äußere Zeichen, nämlich die Beschneidung der Männer an ihrer Vorhaut. Aber viel entscheidender als dieses äußere Zeichen war für diese Juden das, wofür dieses Zeichen stand. Nämlich, du gehörst nicht zu Gott. Du gehörst nicht zu Gott. Du bist nicht beschnitten, also gehörst du auch nicht zu Gott. Und damit ist auch die zweite Mauer schon angesprochen, die uns trennte, bevor wir Christen wurden. Wir waren nicht nur von den Juden getrennt, sondern wir waren auch von Gott getrennt. Paulus sagt, das ist das Problem. Das ist das Kernproblem. Wir waren nicht nur von den Juden getrennt, sondern auch von Gott. Denn Gott hatte zunächst einen Bund nur mit dem Volk der Juden, mit dem Volk Israel geschlossen, einzig und allein. Nur ihnen hatte er seine Gebote gegeben. Und nur ihnen hatte er das Versprechen gegeben, dass, wenn sie sich nach seinen Geboten richten würden, er ihr Gott sein wollte. Und das bedeutete, er würde für sie sorgen. Er würde sie beschützen. Er war 24/7 für sie da. Zusammengefasst bedeutet das, als Nichtjuden hatten wir zunächst weder eine Beziehung zu den Juden noch eine zu Gott. Wir waren von beiden durch das Gesetz, das Gott damals den Juden gegeben hat, getrennt. Und Paulus erwähnt, dass wir damals in einer ziemlich hoffnungslosen Lage waren. Ohne Gott waren wir auf uns selbst gestellt. Und es gab für uns aus unserer Kraft heraus keine Möglichkeit, an Gott ranzukommen, weil wir nicht zu seinem erwählten Volk gehörten. Und damit nicht unter diesen Bund, den er mit diesem Volk geschlossen hatte. Und das bedeutete außen vor. Null Chance. Einfach außen vor. Warum war das so? Nun, Gott wollte an seinem Volk der Juden einmal demonstrieren, wie gut sich das auswirkt, wenn Menschen, ja, wenn ein ganzes Volk sich Gott anvertraut. Und das finde ich nochmal sehr nachdenkenswert. Macht das wirklich einen Unterschied bis heute? Wie sah das damals aus, dieser Unterschied? Nun, als Gott sein Volk damals aus der ägyptischen Sklaverei rüber nach Israel führte, da standen die anderen Völker mit weit offenem Mund bei diesem Zug durch die Wüste dabei und dachten, das ist ja wohl der Hammer, dieser Gott. Greift irgendwer dieses Volk an, gibt Gott ihnen den Sieg. Haben die Durst, sorgt Gott für Wasser. Haben die Hunger, sorgt Gott für Essen. Wollen die mehr Fleisch, kriegen sie Wachteln. Auf alle Fälle, dieser Gott beschützt dieses Volk, ist mit ihm unterwegs und versorgt dieses Volk. Und sie dachten, was für ein Hammer Gott. Und was haben wir? Wir kraupeln da vor unseren Lokalgöttern und gehen da auf die Knie, aber nichts passiert. Gar nichts. Völlig wirkungslos. Ganz egal, ob wir ein Tänzchen machen oder keins. Aber die leben, die sind unterwegs mit ihrem Gott und erleben, wie dieser Gott sie versorgt. Was für ein Hammer Gott. Das war ihre Beobachtung. Ich kann mir vorstellen, wie den anderen Völkern vor Bewunderung im Blick auf Israel der Mund offen blieb und sie sagten, boah, so einen Gott, der seinem Volk so zur Seite steht, den hätten wir auch gerne. Und genau das war die Wirkung, die Gott damals erreichen wollte. Genau diese Frage, auf diese Frage, wie diese Völker denn auch an diesen Hammer Gott rankommen können, die auch uns interessiert, weil wir ja keine Juden sind. Genau auf diese Frage hat Gott eine Antwort gegeben und sie lautet Jesus, sein Sohn. Mit ihm hat er einen Weg gefunden, um uns Menschen auch aus dem nichtjüdischen Hintergrund, aus unserer hoffnungslosen Situation zu befreien. Weil Gott liebte alle Menschen von Anfang an. Er wollte, dass alle am Ende bei ihm in seiner Herrlichkeit ankommen. Mussten die Juden noch für jede bewusste Sünde irgendein Opfer bringen und dann auch irgendwann mal für die Unbewussten nochmal ein Opfer bringen, so legte Gott jetzt alle Schuld, alle Vergehen auf seinen Sohn Jesus Christus, der dazu bereit war. Und Jesus opferte sich für uns, für die Sünde aller Menschen, bis heute für dich und für mich. Jesus opferte sich. Er nahm mit seinem Tod alle Strafe für alle Sünden von allen Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten auf sich und schleppte sie in den Tod. Weg ist sie, gestorben. Ihr Lieben, dieser Opfertod Jesu hat fast eine unglaubliche Wirkung. Denn damit ist ja jetzt endlich wieder Frieden. Frieden zwischen Gott und uns hergestellt. Aber nicht nur das, auch die Mauern zwischen Juden und Nichtjuden, zwischen die Mauern, die zwischen uns Menschen stehen, hat Jesus dadurch weggenommen. Seit Jesus für die Schuld aller Menschen gestorben ist, gibt es für Juden und Nichtjuden denselben Weg zu Gott. Es ist einfach das Vertrauen in das, was Jesus für uns getan hat, dass er für unsere Schuld bezahlt hat. Und dass wir ihn deswegen in unser Leben einladen dürfen, im Heiligen Geist. Und da kommt er am Ende dann ins Spiel. Das Vertrauen, dass Jesus auch für unsere Schuld gestorben ist und sie uns deswegen vergeben kann und dass du Christus in dein Leben einlädst, das hebt diese Trennung auf. Jesus hat die Mauer zwischen uns und Gott, zwischen Juden und Nichtjuden eingerissen, ein für allemal. Und die Frage ist, was hat das denn jetzt für Auswirkungen für unseren Alltag, für unser Leben? Was macht das denn jetzt mit uns? Noch stehen ja anscheinend die Mauern um uns herum. Das erleben wir doch im Alltag. Es gibt noch die einen und die anderen. Und es gibt da noch das Einmotten und bloß nicht auf Gott schauen. Und darum der zweite Gedanke, Jesus reißt Mauern ein, indem er uns eine wirklich neue Identität anbietet. Identität bedeutet ja, dass in Form und Inhalt übereinstimmen. Also wenn zum Beispiel die Polizei meine Identität feststellen will, dann muss ich so meinen Personalausweis herausziehen. Und dann hat irgendwann der freundliche Beamte mal festgelegt, das Bild gehört tatsächlich zu, viele wissen das vielleicht gar nicht, Ulrich Mann ist eigentlich mein Name, das gehört zu Ulrich Mann. Und dann hat er das dort in diesen Ausweis reingeschrieben. Und immer wenn ich jetzt so im Straßenverkehr mal angehalten werde, wissen alle, aha, dieses Gesicht, dieser Name, das ist seine Identität, das gehört zusammen. Gut, davon wissen die noch nicht wirklich viel, was sich hinter Ulrich Mann verbindet. Ein bisschen was kann vielleicht mein Führungszeugnis noch aussagen, ob ich einen umgebracht habe oder nicht, einen Banküberfall gemacht habe oder nicht. Aber das sind ja auch nur so die ganz groben Rahmendaten. Wie es wirklich in mir aussieht, das erfahren wir dadurch auch nicht. Aber genau darum geht es, wenn wir Jesus um Vergebung für unsere Schuld bitten und ihn in unser Leben einladen. Jesus kommt, wie? Durch den Heiligen Geist. Den hat er nicht nur seinen Leuten damals beim ersten Pfingstfest gegeben, sondern er schenkt ihm jeden von uns. Wenn du einfach sagst, Herr, komm in mein Leben, dann kommt er durch den Heiligen Geist tatsächlich in dein Leben. Und du kannst ihm sagen, Herr, übernimm du die Führung in meinem Leben, so wie du damals die Führung im Volk Gottes übernommen hast. Lass mich erleben, dass du mich genauso versorgst und beschützt, wie du dein Volk damals versorgt und beschützt hast. Und Jesus macht uns frei, macht uns wirklich frei von der Sklaverei der Sünde. Vielleicht hängst du an so mancher Bindung, vielleicht auch an so manchem Verhalten, was dich von anderen trennt, dass du daran so klammerst. Jesus setzt dich frei. Er reißt Mauern ein durch den Heiligen Geist. Wir bekommen mit dem Heiligen Geist eine völlig neue Identität. Hört mal rein, was Gottes Wort über unsere neue Identität sagt. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Auf unserem Personalausweis steht also nicht länger, was uns von Gott trennte. Fremder oder gar auf Gott, auf Gast auf Gottes Erde oder du bist noch nicht Jude. Nein, da steht jetzt Bürger des Reiches Gottes, Bürger des Himmels, Mitbewohner des Hauses Gottes, ja sogar Kind Gottes. Oder, um das zweite Bild aufzugreifen, das Paulus hier in diesem Abschnitt verwendet, in unserem Ausweis steht nun eingefügt, Wohnung, in der Gott durch seinen Heiligen Geist lebt. In unserem Abschnitt lesen wir dazu, wir sind sein Haus, weil Gott, weil Jesus durch den Geist in uns lebt. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Und dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Gerade die ersten Apostel und auch die Augenzeugen dessen, was uns im Neuen Testament von Jesus berichtet wird. Und gerade diese Apostel, die das alles erlebt haben, sind mit den Propheten das Fundament, sagt Paulus, dieses neuen Tempels. Und in diesem Fundament ist Jesus der Eckstein. Das heißt, Jesus gibt die Richtung in jeder Richtung vor. So ein Eckstein, der sagt immer, wie die Steine in diese Richtung liegen sollen. Der sagt, wie die Steine in diese Richtung liegen sollen. Und der sagt auch, wie die Steine in der Höhe liegen sollen. Der Eckstein muss genau passen. Der gibt die Richtung vor. Sonst wird's Gülle. Und Jesus ist dieser Eckstein. Dieser Eckstein, an dem du alles in deinem Leben ausrichten kannst. Er ist dieser Eckstein, auf den dein Leben gelingen kann. Der Stein, an dem der ganze Bau ausgerichtet wird. Soll heißen, Jesus selber hat damals die Apostel und die Propheten begleitet, wenn sie loszogen, um seinen Frieden zu allen Menschen zu tragen. Wie? Durch seinen Heiligen Geist. Durch seinen Heiligen Geist, den Paulus hier immer wieder erwähnt. In ihm ist Jesus gegenwärtig. Vom ersten Tag der Gemeinde Jesu an. Er war es, der die Apostel begleitet hat. Er war es, der schon die Propheten damals begleitet hat. Und immer, wenn Menschen das Evangelium von Jesus weitersagen, ist er mit dabei, ist er mit im Spiel. Er hat darüber auch gewacht, dass wir in der Bibel nicht irgendwelche Geschichten haben, sondern Berichte über Gottes Tun in dieser Welt, über Gottes Plan mit uns. Er hat darüber gewacht, dass die Bibel nicht einfach nur ein Menschenwort ist, sondern Gottes Wort in Gestalt von Menschenworten. Und durch Jesus und durch diesen Heiligen Geist formt Jesus uns ständig weiter im Sinne Gottes und damit zu unserem Besten. Wir fangen an, aufzublühen im Leben. Deswegen sind wir keine toten Steine, sondern wir sind lebendige Steine. Der Heilige Geist hat uns das Leben Gottes eingehaucht. Wir sind lebendiger als je zuvor. Und wir sind als lebendige Steine in diesem Bau, diesem neuen Tempel. Und das ist so ein Bild für die Gemeinde, wie wir hier heute Morgen sitzen. Wir sind lebendige Steine und bilden diesen Tempel Gottes, dieses Haus Gottes. Zusammengefasst, Jesus hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung zum einen die Mauer zwischen Gott und uns eingerissen, indem er die Strafe für alle Schuld auf sich genommen hat und so Frieden geschaffen hat zwischen Gott und uns. Jesus hat aber auch mit seinem Tod noch eine zweite Mauer eingerissen, nämlich die Mauer zwischen Juden und Nichtjuden. Denn nun gilt für alle derselbe Weg, auf dem wir mit diesem Frieden, mit Gott in Frieden kommen können. Es ist Jesus Christus. Wer sich auf diesen Weg einlässt, indem er Jesus seine Schuld bringt und ihn um Vergebung bittet, dem bietet Jesus tatsächlich an, eine neue Identität zu bekommen. Das heißt, wenn du anfängst, so zu beten und zu sagen, Herr Jesus, nimm mir meine Schuld, dann fängst du an, im Heiligen Geist diese Mauer, die über dir ist, einzureißen. Und du bist nicht mehr länger von Gott getrennt, sondern du bist nach oben hin offen. Das ist meist besser als nach allen Seiten hin. Dann läuft mir nämlich Gefahr, nicht ganz dicht zu sein. Also von daher, du bist jetzt nach oben offen. Und das heißt, der Heilige Geist kann mit seiner ganzen Fülle in dein Leben kommen. Und du bist mit Gott connected. Und das die ganze Zeit. 24/7. Immer. Und es gibt keine Herausforderung in deinem Leben, der du mit diesem Heiligen Geist nicht gewachsen wirst. Es ist völlig egal, worum es handelt. Physische Probleme, psychische Probleme, finanzielle Probleme, Arbeitsprobleme, ganz egal. Es gibt nichts,
was du nicht mit diesem Gott und in dieser Kraft angehen kannst. Es ist nicht immer einfach, nicht immer ein Zuckerschlecken, nicht, dass mich jemand falsch versteht. Aber es gibt immer Hoffnung. Das ist der große Gegensatz zu früher, wo Paulus sagt, ihr hattet keine Hoffnung. Jetzt habt ihr immer Hoffnung. Die Hoffnung lebt in euch. Wir sind Kinder Gottes, seine Hausgenossen, lebendige Steine in seinem Tempel, in denen er wohnt. Lebendige Steine, die im Alltag durch seinen Heiligen Geist von ihm begleitet werden, die er führt und verändert. Und das, ihr Lieben, führt meines Erachtens am Schluss zu drei ganz wunderbaren Konsequenzen, die ich euch noch mitgeben möchte. Nämlich das dritte, der Heilige Geist möchte auch heute weitere Mauern einreißen. Ja, wie denn? Indem wir den Menschen von der Vergebung Jesu und der neuen Identität im Heiligen Geist erzählen. Das war doch Jesu letzter Auftrag, bevor er zum Vater in den Himmel zurückging. Als Christen wissen wir ja, dass der Feind letztlich weder rechts sitzt, noch sitzt er links. Wir wissen auch, dass der Feind nicht das ist, dass jemand dem Staat gegenüber sich treu verhält oder dem Staat gegenüber sich nicht treu verhält. Wir wissen auch, oder zumindest hier und da Fragen hat, eine gewisse grundpositive Einstellung zum Staat sollten wir als Christen haben. Das wisst ihr aus Römer 13. Also die Feinde sind nicht einfach die Menschen, die uns vielleicht gegenüberstehen, sondern Paulus sagt mal, es gibt Mächte, die in der Luft sind, Geister in der Luft sind, die uns immer wieder zu sündigem Verhalten herausfordern. Das heißt, wenn es Menschen in deinem Leben gibt, die deiner Meinung nach ziemlich verkorkst sind, dann hat das einen tieferen Grund. Nämlich, dass der Feind diese Mauer zu Gott hin da aufrechterhält und ihnen irgendetwas ins Hirn bläst, was einfach nicht gottgemäß ist, nicht verbindend ist, sondern trennend ist. Dieses verkorkste Denken hat letztlich seine Ursache im Feind Gottes. Und deswegen kämpfen wir niemals, niemals gegen Menschen. Klar müssen wir manchen Haltungen und Meinungen vielleicht in dieser Welt entgegentreten, die nicht gottgemäß sind. Aber wir kämpfen gegen Haltungen, nicht gegen Menschen. Christus hat gegen Sünde gekämpft, nicht gegen Sünder. Die hat er immer geliebt. Ihr Lieben, und das ist das Erste, was wir lernen müssen. Reißt diese Mauern in euren Köpfen ein, dass ihr denkt, der oder die, das ist mein Feind. Das ist nicht wahr. Der oder die sind nicht dein Feind. Sondern das ist der Missbrauch des Teufels, der Menschen einfach in die falsche Richtung lenkt. Und was brauchen diese Menschen? Uns. Dich. Dass du hingehst und sagst, gib deine Denkblockade gegen Gott auf. Lass den Einfluss seines guten Heiligen Geistes in deinem Leben zu. Lass dich von Gott füllen. Nur wirst du das nicht immer platz und plakativ raussagen können. Aber das muss deine Haltung sein, in der du Menschen begegnest und für die du um Menschen betest. Dass du sagst, Herr, es ist nicht gut, wie der unterwegs ist. Aber ich sehe, dass der Teufel ihm den Sinn verblendet hat. Mach ihn frei. Schenk ihm den Blick auf dich. Und lass mich erkennen, wie ich in deiner Befreiungsaktion, welche Rolle ich darin spielen soll. Und manchmal fängt es damit an, dass wir erstmal Brücken bauen zu den anderen. Das ist das Erste, was mir wichtig ist. Hin zu den Menschen. Sie lieben. Ihnen Christus und seine Mauern und seinen Frieden bezeugen und anbieten. Das ist der Weg, auf dem Jesus, auf dem der Heilige Geist Mauern einreißen kann. Und ein zweiter Tipp, unsere christlichen Mauern wollen wir auch in der Kraft des Heiligen Geistes einreißen. Ja, ich finde auch, dass FEG echt eine super Art ist, Gemeinde zu leben. Ich finde die beste, gebe ich offen zu. Aber hey, es gibt auch die anderen. Und Gott sei Dank gibt es auch die anderen Konfessionen. Es gibt für uns Menschen alle nur einen Weg zu Gott. Und der heißt Jesus Christus. Und jeder, der mit uns bekennt,
dass Jesus Christus in diese Welt kam, um das Problem der Sünde ein für alle Mal zu lösen. Und er sagt, jawohl, und es braucht, dass ich diesen Jesus um Vergebung bitte und ihn in mein Leben einlade. Der ist mein Bruder und meine Schwester. Ich kann nicht weniger Geschwister haben, als der Vater im Himmel Kinder hat. Das geht nicht, Freunde. Das geht nicht. Und darum gehören wir zusammen. Und darum bin ich so ein Fan vom Stadtfestgottesdienst, wo wir alle zusammenkommen. Ja, die haben in ihren Glaubensverständnissen manches, was ich auch nicht teile. Aber hey, das ist keine Hochzeit auf dem Stadtfest. Sondern wir ehren mit ihnen gemeinsam Gott und laden unter die Herrschaft Jesu Christi ein. Und dann gehen wir danach wieder nach Hause. Und ich bin so dankbar, ihr Lieben, dass wir keine Welteinheitskirche haben. Sondern dass wir alle unterschiedlich sind in den Konfessionen und Denominationen. Unsere Gesellschaft ist so unterschiedlich. Ich wüsste keinen Gemeindetyp, der alle gesellschaftlichen Schichten anspricht und alle gesellschaftlichen Formen. Wir brauchen die Vielfalt. Wir brauchen die Vielfalt. Wir brauchen diese. Wir sind halt Macher, ne? Wir machen immer irgendwas, ich weiß. So sind wir halt, das ist unsere DNA. Und andere sind mehr so die Kontemplativen. Das hat auch seinen Platz, das ist völlig in Ordnung. Weil es gibt in der Gesellschaft beide Gruppen. Und für beide braucht es Gemeinde, braucht es Menschen, die so ticken, die sie ansprechen. Ich erkenne mittlerweile das als wirklich auch etwas Gutes. Auch wenn der Weg, wie es geworden ist, längst nicht immer gut war. Nicht falsch verstehen. Aber nun ist es mal so. Und jetzt lasst uns das Gute daran entdecken. Wir sind unterschiedlich, aber wir laden zu demselben Gott ein. Wir werden mal eines Tages alle am gleichen Tisch, nämlich am Tisch unseres himmlischen Vaters sitzen. Und da finde ich, da können wir auch jetzt schon mal ein bisschen üben, dass wir gut miteinander auskommen. Ich weiß, dass die anderen ihre Irrtümer haben. Wir auch. Und das Dritte, möchte der Heilige Geist auch die Mauern, als Drittes die Mauern zwischen uns und unseren Mitmenschen einreißen. Der Feind ist nicht der Nachbar. Der Nachbar ist genauso ein Mensch wie du. Und glaub mir, der Feind ist auch nicht dein Ehepartner. Auch wenn du im Moment ein bisschen Schwierigkeiten hast mit ihm. Dein Ehepartner ist von Gott genauso geliebt wie du. Da gibt es keinen Unterschied. Und wenn ihr Meinungsverschiedenheiten habt, es gibt keine Meinungsverschiedenheit, wenn ihr eure Herzen füreinander öffnet, die da der Heilige Geist nicht lösen kann. Vielleicht braucht es manchmal externe Hilfe. Vielleicht braucht es den einen oder anderen Berater, der euch ein bisschen den Blick wieder weitet und öffnet. Aber hey, gebt dem Heiligen Geist eine Chance. Weil der Heilige Geist hat unendlich viel Geduld, Kraft und Macht. Denk immer daran, der Heilige Geist, das ist der Geist Jesu. Und Jesus, er hat mit seinem Tod am Kreuz ein für alle Mal alle Trennungen überwunden, wenn wir es denn zulassen. Er ist der Verbindende. Und darum guck nicht auf die Menschen, die dir Probleme machen. Sondern guck erst mal auf Jesus und dann frag den Heiligen Geist, Herr, wie können wir zusammenkommen? Und dann überleg, brauchst du Hilfe oder kannst du es allein? Wisst ihr, warum wir uns hier sonntags treffen? Weil jeder von uns irgendwann Hilfe braucht. Und es ist gut, die anderen zu kennen und dann zu wissen, wen ich um Hilfe frage. Gemeinde Jesu ist nicht die heile Welt, auch nicht seit der Heilige Geist in ihr lebt, aber die Gemeinde der Hoffnung auf der Grundlage des Heiligen Geistes. Und wir können miteinander immer Schritte aufeinander zutun. Gott sei Dank für den Heiligen Geist. Amen. Während die Band schon mal hochkommt, lasst uns aufstehen und miteinander beten. Vater, ich danke dir für dieses Geschenk des Heiligen Geistes. Herr, dass wir nicht für uns selbst abgekapselt mit unseren Handys meinen, vernetzt sein zu müssen mit dieser Welt, sondern wir dürfen durch den Heiligen Geist mit dir und dieser Welt verbunden sein. Herr, und das ist das geilste WLAN überhaupt. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du deinen Geist gegeben hast und dass wir mit diesem Geist in dieser Welt stehen dürfen und Frieden schaffen dürfen, weil du Frieden zu uns hingeschaffen hast. Herr, wir sind die, die am besten beauftragt sind für Friedensbewegung, weil wir den Frieden in uns tragen, durch deinen Geist. Wir können Brücken bauen, durch deinen Geist. Herr, und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du diese Welt nicht aufgegeben hast, sondern dass du in Christus alle Voraussetzungen geschaffen hast.
damit wir in Frieden miteinander und dir entgegenleben dürfen. Herr, du bist wirklich ein wunderbarer Gott. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen: Komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.